Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass Sie wieder oder auch zum ersten Mal zu uns gefunden haben. Mein Name ist Birgit Röttger-Rössler. Ich bin Sozial- und Kulturanthropologin an der Freien Universität Berlin und möchte Sie nun herzlich einladen zu einer guten halben Stunde Gespräch über die Bedeutung von Gefühlen in der Gesellschaft.
Sie hören More Than a Feeling – Gefühle und Gesellschaft.
Ein Podcast des Sonderforschungsbereichs Affective Societies – Dynamiken des Zusammenlebens in bewegten Welten.
Wir sprechen heute über Emotionen und Journalismus. Es wird im Wesentlichen um die Frage gehen, ob und wie journalistische Berichterstattung mit Emotionen arbeitet. Inwieweit und mit welchen Mitteln versuchen Journalistinnen, Emotionen zu erzeugen oder auch zu lenken? Welche Formen von Emotionalität lassen unterschiedliche journalistische Formate zu? Kann es eigentlich überhaupt so etwas wie emotionsfreien, neutralen Journalismus geben? Und wie verändert sich der Journalismus durch neue digitale Formate und Kommunikationsformen? Über diese und weitere Aspekte spreche ich nun mit zwei Kommunikationswissenschaftlerinnen. Zum einen mit meiner Kollegin Margret Lünenburg, mit der ich normalerweise diesen Podcast gemeinsam moderiere. Heute aber ist sie quasi als Gast dabei, da wir über ihre Arbeit in unserem Sonderforschungsbereich sprechen wollen. Margret Lünenburg leitet in unserem Verband ein Forschungsprojekt mit dem Titel Journalismus und seine Ordnung der Emotionen. Mit von der Partie ist noch Anna Makaschwili, die wissenschaftliche Mitarbeiterin in eben diesem Projekt ist. Margret und Anni, schön euch zu sehen, wenn auch leider nur digital am Monitor. Dies ist ja unsere erste Podcast-Aufnahme, die pandemiebedingt an getrennten Orten stattfindet. Und ich hoffe sehr, dass die Technik klappt und wir alles perfekt hinbekommen.
Das hoffe ich auch. Hallo erstmal, guten Tag.
Ja, hallo auch von mir. Ich freue mich, dabei zu sein.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Die Tagesschau bildete ja lange eine bedeutende Zeitmarke in deutschen Haushalten. Um 20 Uhr wurden Nachrichten geschaut und niemand wäre auf die Idee gekommen, zwischen 20 Uhr und 20.15 Uhr anzurufen. Die Nation saß vorm Fernseher. Diese Bedeutung hat die Tagesschau mittlerweile ja verloren, auch wenn sie wohl immer noch eines der wichtigsten Nachrichtenelemente ist. Wenn ich bin also immer noch bekennende Tagesschau-Seherin, wenn ich mir die Nachrichten anschaue, habe ich das Gefühl, auf neutrale Weise über das Tagesgeschehen informiert zu werden. Ist das so? Sind Nachrichten neutral?
Naja, offensichtlich erzeugen sie genau diesen Eindruck und dafür haben sie ganz bestimmte Stilmittel entwickelt. Wir sind dieses blaue Fernsehstudio gewöhnt. Das Blaue ist eher eine nüchterne, kühlere Farbe, eine stabile Sprecherposition, ein direkter Blick durch die Kamera zum Publikum hin. Also eine spezifische Inszenierung, die uns diese sehr sachlich nüchternen, wichtigsten Dinge des Tages vermitteln will. Und in der Journalismusforschung sagen wir, dass es ganz maßgeblich die Formen sind, durch die Journalismus die Autorität gewonnen hat, der Gesellschaft zu sagen, was wichtig ist. Und dieses Gesagte eben auch als glaubwürdig erkannt zu bekommen. Damit hat Journalismus, man kann sagen, im 20. Jahrhundert sozusagen seine Autorität erworben. Und die Form der Nachricht, die eine ganz spezifische, standardisierte Struktur hat, die lässt uns erscheinen, es sei die Darstellung dessen, was wichtig ist. Das ist es aber natürlich nicht. Es ist eine spezifische journalistische Erzählung, die für uns aber so stark verinnerlicht ist, dass sie quasi natürlich daherkommt und der Journalist oder die Journalistin, die diese Erzählung erzeugt hat, dahinter zurücktritt und fast unsichtbar wird. Und damit wird dieser Gestus, dieser Modus des Objektiven erzeugt. Aber natürlich beinhaltet jede Darstellung von dramatischen, besonderen, spektakulären Ereignissen auch Emotionen.
Mich würde einfach noch mal interessieren, also die Auswahl der Inhalte, die als wichtigstes Geschehen des Tages dann präsentiert werden. Wer hat darüber eigentlich die Autorität?
Na, das ist das, was wir klassisch die Gatekeeper-Forschung nennen. Also genau diese Selektionsmuster, nach denen das Relevante ausgewählt wird und zum Ereignis gemacht wird. Da gibt es sehr umfangreiche Nachrichtenwertforschung zu. Also was sind Kriterien, nach denen ausgewählt wird? Dramatik, Gefahr, Negativität, ganz klassische Faktoren, die eben eine spezifische Sicht auf die Welt erzeugen. Das Normale, das Gewöhnliche, das Alltägliche ist nicht nachrichtenwert, sondern das Besondere, das Außergewöhnliche, das Dramatische eher. Der Journalist, die Journalistin als Gatekeeper, also als Schleusenwärter, als Person, die entscheidet, das kommt durch und das bleibt draußen, ist eben sehr lange die Autorität gewesen, mit der gesagt wird, was wichtig ist und was es eben auch nicht wert ist, in den Nachrichtensendungen gezeigt zu werden.
Margaret, das war jetzt interessant. Dieser letzte Satz ist von dir. Die Journalisten in dieser Gatekeeper-Funktion sind lange die Instanzen gewesen, die entschieden haben, hast du gesagt. Das heißt, das ist nicht mehr so.
Naja, wir erleben heute unter digitalen, vernetzten Kommunikationsbedingungen eben ganz deutlich, dass diese Position auf jeden Fall massiv umkämpft ist. Dass diese unangefochtene Autorität zu sagen, was wichtig ist und was auch nicht gesagt wird, dass die eben längst nicht mehr alleine bei Journalistinnen und Journalisten liegt. Dass es andere Sprecher, Sprecherinnen gibt, die Kommunikationskanäle in die Öffentlichkeit hinsuchen und dass uns allen über das Internet ganz vielfältige Quellen zur Verfügung stehen, mit denen wir auch selbst Blicke in die Welt hineinwerfen können. Also die Frage, ob es überhaupt noch ein Gate gibt, also irgendeine Schleuse, durch die man sich durchzwängen muss, lässt sich in Frage stellen. Aber natürlich haben wir alle nur begrenzte Aufnahmekapazität. Von daher kann ich nicht alles wahrnehmen, aber es ist deutlich, dass es eben nicht mehr allein Journalistinnen und Journalisten sind, die auswählen, sondern das tun auch andere Akteure. Und genau die schauen wir uns in unserer Forschung auch ein bisschen genauer an.
Genau, das untersuchen wir auch in unserem Projekt, wie eben auf sozialen Medien Journalismus und journalistische Autorität herausgefordert und in Frage gestellt wird. Da schauen wir uns einerseits YouTuberinnen an, die Videos produzieren und auch gewisse journalistische Praktiken imitieren, aber gleichzeitig eine sehr subjektive Interpretation von Ereignissen anbieten. Diesen werden halt journalistische Funktionen zugeschrieben von Teilen der Gesellschaft. Und das sind Prozesse, die wir uns auch anschauen. Andererseits gucken wir uns auch an, wie auf sozialen Medien wie Twitter auch in öffentlichen Diskursen journalistische Autorität herausgefordert wird.
Ihr untersucht in eurem Projekt ja am Beispiel audiovisueller Berichterstattung zu Flucht und Migration, wie ganz konkret im Journalismus Emotionen erzeugt werden. Mich würde einfach interessieren, was macht ihr da genau und wie? Und am liebsten hätte ich das natürlich an einem Beispiel erläutert.
Genau, wir haben angefangen mit den Ausschreitungen in Chemnitz. Als kurzer Rückblick, im August 2018 wurde am Rande eines Stadtfests ein junger Mann angegriffen und tödlich verletzt. Rechte Parteien, Gruppierungen und Organisationen haben dann zu Demonstrationen aufgerufen, aufgrund des Flüchtlingsstatus der mutmaßlichen Täter. Daraus wurden dann recht schnell gewalttätige Ausschreitungen. Hitlergruß wurde in der Öffentlichkeit gezeigt, auch NS-Parolen waren zu hören und Journalistinnen wurden angegriffen und konnten ihrer Tätigkeit nicht nachgehen. Auch Menschen mit dunkler Hautfarbe wurden in Chemnitz angegriffen. Und wir untersuchen hier einerseits die journalistische Berichterstattung. Genauer schauen wir uns die öffentlich-rechtlichen Medien an. Und welche emotionale Interpretation und Einordnung hier zu identifizieren sind. Und hier haben wir festgestellt, dass öffentlich-rechtliche Medien, so wie Margret auch vorher erläutert hat, versuchten, diesen distanzierten und eher ruhigen Ton zu vermitteln, aber gleichzeitig über etablierte journalistische Formen, wie zum Beispiel Interviews, Zitate und so weiter, doch eine emotionale Interpretation der Ereignisse anbieten. Auf der anderen Seite haben wir auch den Diskurs auf Twitter beobachtet und analysiert, eine Woche lang nach dem Tod von Daniel H. Und hier haben wir einerseits die Netzwerkstruktur untersucht, also welche Leute, welche Akteursgruppen und welche Akteursgruppen hier sichtbar werden, wer mit wem spricht und welche Gruppen hier auch zu identifizieren sind. Und andererseits haben wir die Emotionen und die affektiven Dynamiken des Diskurses untersucht. Netzwerkanalytisch haben wir festgestellt, dass wir hier mit einem polarisierten Netzwerk zu tun haben, was sehr üblich ist in Migrationsdiskursen. Das heißt, es gibt zwei größere Gruppierungen, die kaum miteinander sprechen, was aber nicht ausschließt, dass sie übereinander sprechen. Einerseits gibt es eine rechtsradikale Gruppierung, wo wir zum Beispiel auf AfD-Mitglieder, aber auch rechtsradikale Medien wie Junge Freiheit oder das Kompakt-Magazin treffen, aber gleichzeitig wird diese Gruppierung oder dieses Subnetzwerk wird dominiert von Bots, Trolls und so ähnlichen Accounts, die nicht identifizierbar sind, aber sehr aktiv journalistische Berichterstattung angreifen. In dem anderen Subnetzwerk treffen wir auf eben journalistische Akteurinnen, aber auch zivilgesellschaftliche Akteurinnen und Aktivistinnen.
Also was wir dort sehen können, ist, dass genau die Verhandlung davon, was macht Journalismus, was zeigt der und was zeigt der nicht, zum Gegenstand extremer Empörung, hochemotional konfliktiver Auseinandersetzungen wird. Also die Debatte um Lügenpresse, um Staatsmedien finden wir in diesem Ereignis ganz stark hervortretend. Das zeigt für uns, dass genau dieses Verhandeln der Autorität, der Deutungsmacht von Journalismus ein wesentlicher Diskursstrang in der aktuellen Neuformierung von Öffentlichkeiten darstellt.
Genau, also im Fall von Chemnitz haben wir auch untersucht, welche affektive Dynamiken sich hier entfalten. Und einerseits werden zum Beispiel Emotionen wie Wut und Hass und Ekel gegenüber Medien und auch Politik artikuliert und zirkuliert. Und andererseits haben wir aber auch Emotionen identifiziert wie Stolz und Solidarität für das imaginierte Volk oder für die Protestierenden in Chemnitz.
Also könnte man sagen, dass in diesen unterschiedlichen Netzwerken, die sich bilden, nicht nur eine Pluralisierung natürlich der Kommunikation und auch Informationskultur vollzieht, sondern auch ganz neue emotionale Stile eine Rolle spielen oder sich ausbilden. Vielleicht könnt ihr das noch ein bisschen konkretisieren.
Ja, genau. Also das konnten wir auf Twitter auf jeden Fall auch beobachten, dass journalistische Medien natürlich auch sich diesen sozialen Plattformen bedienen, aber zum größten Teil versuchen, dieselbe Emotionalität, dieselbe Distanziertheit und Objektivität zu reproduzieren auf sozialen Medien, wenn auch neue Medienpraktiken ausprobiert werden. Es gibt also, Journalismus muss man ja aber natürlich auch differenziert betrachten. Die Journalistinnen, die in Chemnitz waren und vor Ort Videos gefilmt haben und dann direkt auch unmittelbar auf Twitter gepostet haben oder sogar Livestreams gemacht haben, das sind natürlich auch neuere Medienpraktiken und die haben noch eigene Emotionalität. Es waren auch Journalistinnen, die sich geäußert haben über ihre Unsicherheitsgefühle und dass sie sich eben genau nicht sicher gefühlt haben in Chemnitz, weil sie angegriffen wurden teilweise von den Demonstrierenden. Und auf der anderen Seite sehen wir eine diese rechtsradikale Bewegung, die andere Emotionsrepertoires hat. und intensive Emotionen und Gefühle zum Mittel der Delegitimierung der journalistischen Berichterstattung nutzt.
Ich würde sagen, wir sehen sozusagen gleichzeitig ganz unterschiedliche Emotionsrepertoires, wie wir es hier miteinander nennen. Einerseits haben wir institutionalisierte Medien, wir haben die Tagesschau gehört, die einen ganz spezifischen, spezifische Form von, ich würde sagen, Affektmodulation hat, ein tendenziell eher beruhigendes, ich zeige euch das Wesentliche des Tages, aber du darfst auf deinem Sofa verharren, es gibt keinen Grund zur Aufregung, letztlich. Obwohl wir in diesen Berichten zum Teil eingebaut Videoclips finden, die als Augenzeugenvideos ein hohes Maß an Involviertheit und an Beteiligung sichtbar machen, die nutzen sie als Zitation, dort wird aber auch visuell ästhetisch sichtbar, das ist ein Zitat. Das zeigen wir euch, aber unsere, die Form der Berichterstattung der Tagesschau ist eine andere, ist eine eher distanziertere, ruhigere. Parallel finden wir individuelle Journalisten, Journalistinnen, die selber auf der Straße unterwegs sind, die unter Umständen tatsächlich körperlich Bedrohung erleben, Angst haben und das auch zum Ausdruck bringen. Und wir finden rechtsradikale, rechtsautoritäre mediale Akteure, die ganz gezielt Empörung, Hass, Aggression auch erzeugen. Das heißt, auf den Plattformen zirkulieren gleichzeitig ganz unterschiedliche Vermögen und Bereitschaften, Emotionen zum Ausdruck zu bringen. Und dieses Konfliktive wird für Publika eben extrem sichtbar. Und damit ist die lange etablierte Autorität nicht mehr unhinterfragt weiterhin sichtbar, sondern reiht sich ein neben ein Set anderer. Und ich glaube, wir erleben im Moment eine Phase der Neujustierung, des Suchens nach angemessenen Formen, wo das Fortschreiben des Alten ein Baustein ist, aber gleichzeitig neue Modi schon verfügbar sind.
Also seit gut einem Jahr scheinen ja die Nachrichten nur noch von einem einzigen Thema beherrscht zu sein, von Corona. Und so andere Inhalte wie Flucht und Migration oder auch Klimawandel rücken in den Hintergrund. Und im Zusammenhang mit Corona drängt sich mir jetzt eigentlich noch eine andere Frage auf, und zwar die nach dem Verhältnis von Journalismus und Wissenschaft. Also beide erscheinen ja momentan sehr eng verbandelt. Nicht nur, dass Wissenschaftler wie Drosten oder Wieler jetzt eine ungeheure Medienpräsenz haben, sondern die Nachrichten scheinen mir auch stärker durch einen wissenschaftlichen Sprachduktus geprägt zu sein. Also wir bekommen ja ständig Inzidenzzahlen, Infektionsstatistiken und Erläuterungen von Virusmutanten und so weiter präsentiert. Ist jetzt die Veränderung dieses Sprachduktus, ist das nur mein subjektiver Eindruck, oder hat sich im Stil der Berichterstattung im Hinblick jetzt auf die aktuelle, alles beherrschende Pandemie auch aus eurer Sicht etwas verändert?
Also als erstes, wir erleben alle, dass wir seit nun mehr als einem Jahr eine extrem monothematische Nachrichtensituation haben. Das, was wir sonst gewöhnt sind, ein Ereignis kommt unerwartet oder auch planbar auf. Es wird eine gewisse Zeit beobachtet und dann verschwindet es vom Radar. Es ist so, als sei es verschwunden, was niemals so ist, aber die Nachrichten schauen nicht mehr aufmerksam dahin. Das ist der normale Zyklus, den wir gewöhnt sind. In der Regel circa 14 Tage ist so eine Aufmerksamkeitskurve eines Ereignisses. Völlig im Unterschied dazu erleben wir jetzt seit mehr als einem Jahr absolut dominant Corona-Berichterstattung. Wir sind alle überdrüssig, erschöpft davon, müde davon, und trotzdem wird es again and again uns vermittelt. Das ist zum einen eine Veränderung, womit Nachrichtenredaktionen auch ganz nachhaltig zu tun haben, wie das Thema das eine Relevanz hat, aber zugleich mit einer gewissen Aversion geradezu angefasst wird, das trotzdem auf der Agenda zu halten. Dieses Thema ist nun hochgradig mit naturwissenschaftlichen Fragestellungen, Expertise Expertisen verbunden. Die Frage, wie kann Wissenschaft angemessen kommunizieren und wie kann Journalismus wissenschaftliches Wissen aufnehmen, ist etwas, was uns im vergangenen Jahr ganz massiv beschäftigt hat. Und ich glaube, auch da können wir wie im Brennglas sehen, welche Relevanz Emotionen haben. Du hast Drosten als den bekanntesten Virologen erwähnt. Wir haben alle miteinander erlebt, wie er in der Anfangszeit zu einem fast gottgleichen Heiligen, der uns sagt, wie es ist und wie es weitergehen soll, erzeugt wurde. Und dann haben wir in einer unglaublichen Geschwindigkeit sozusagen seinen Niedergang erlebt, als alle das Gefühl hatten, nö, das wollen wir aber nicht mehr hören, was der uns zu sagen hat. Also diese Abwehr der frustrierenden Neuigkeiten, die er kommuniziert hat, die Abwehr, die massiv von Medien da auch betrieben wurde. Also die Inszenierung eines Heiligen, der dann geradezu zum Bösen schlechthin gemacht wurde. Also bei einerseits einem Tröpfeln von wissenschaftlichen Termini in unser aller Alltagssprache. Tatsächlich benutzen wir diese Begriffe, Inzidenzwerte und so weiter, als wären sie unser Normalsprachrepertoire. Das hat einerseits stattgefunden. Zugleich ist das verschränkt mit einer ganz hohen Emotionsdynamik, die eben mit dieser langanhaltenden Sondersituation zu tun hat.
Genau, also ich glaube, diese Art der Berichterstattung hat aber auch mit dem Wandel der Medienlogik zu tun, was mit dem Aufkommen Internets und digitalen Medien und sozialen Medien den Anfang nimmt. Und genau, also wir, und das hat auch damit zu tun, welche Erwartungen Mediennutzerinnen haben und wie wir Medien nutzen und welche Erwartungen wir an Journalismus stellen. Und ja, aktuell ist es halt so, dass wir erwarten, dass wir über die Nachrichten-Apps und über Twitter und anderen Plattformen in Echtzeit aktualisierte Informationen bekommen. Und das erleben wir jetzt auch in der Pandemiezeit sehr intensiv.
Wir haben ja jetzt mit Corona nochmal eine ganz spezifische Aspekte der Krisenberichterstattung angesprochen, die, wie ihr ja sagtet, jetzt uns monothematisch schon bis zur Ermüdung und Erschöpfung ein Jahr begleitet. Ich würde gerne nochmal auf die generellen Besonderheiten der Krisenberichterstattung eingehen. Ich nehme ja an, ihr habt das schon angedeutet, dass die Berichterstattung über Krisen eben mit ganz speziellen Emotionsordnungen verknüpft ist. Würdet ihr aber sagen, dass die Berichterstattung über diese aktuelle globale Pandemie sich deutlich von anderen Formen der Berichterstattung, zum Beispiel über Kriege, über Naturkatastrophen oder über schwere Unglücke durch Technikversagen etc., unterscheidet? Und wenn ja, wodurch?
Also ich würde sagen, das ist grundlegend Muster der journalistischen, des journalistischen Umgangs mit krisenhaften Momenten gibt. Wir hier in westeuropäischen Kontexten sind es in aller Regel gewöhnt, dass wir von hier aus auf Krisenmomente an anderen Orten der Welt schauen. Nur in wenigen, vergleichsweise wenigen Momenten von Attentaten, Gewaltausbrüchen kennen wir auch hier unmittelbare Krisenerfahrung. Der Anschlag am Breitscheidplatz sei ein Momentum dafür, wo es sogleich sozusagen das Spannungsverhältnis zwischen dem Momentum der Angst, der Bedrohung einerseits gibt und dem Gegenüber ein Momentum des Gemeinschaftlichen, des Erzeugens eines solidarischen Miteinanders, in einer gewissen Weise auch eines Stärkens der gemeinsamen nationalen oder hier Berliner Identität. Wir gemeinsam haben das erlebt und wir stellen uns als Gemeinschaft dagegen. Das sind, glaube ich, Spannungsmomente, die wir in krisenhafter Berichterstattung immer wieder erleben. Also Bedrohung, Angst auf der einen Seite, Stärke, Solidarität, Verbindendes auf der anderen Seite. Das Momentum der Corona-Epidemie zeichnet sich durch ein paar Unterschiede aus. Zum einen, dass es nicht nur was Momentanes, sondern was sehr Langdauerndes ist. Das bringt Journalismus tatsächlich an den Rand, weil die Mechanismen des dramaturgischen Zuspitzens auf einen Peak hin und dann eines Abklingens, genau die Mechanismen funktionieren hier nicht. Wir haben sozusagen einen ewig währenden Peak, den keiner mehr aufrechterhalten kann. Und wir haben nicht ein auf irgendeinen Ort, auf irgendeine spezifische Gruppe konzentriertes Momentum der Bedrohung. Denn in einer gewissen Weise sind wir alle global eben, das ist das Wesen der Pandemie, sind wir alle Gefährdete. Das heißt, welches Wir schließt sich hier zusammen, um gegenüber einem fremden anderen sich solidarisch zu erklären? Das andere ist ein Virus, das uns nicht irgendwie zugänglich ist. Und die Gemeinschaft des Wir wäre tatsächlich die globale Gemeinschaft der Menschen. Da haben wir natürlich vielfältige Fraktionierungen erlebt, wo dann plötzlich Grenzen runtergehen, doch nur nationale Einheiten gebildet werden, wo sogar lokal, kleinräumig Städte abgeriegelt werden. Also Regulierung von Zugehörigkeit und Ausgrenzung, die uns völlig ungewohnt bis dahin waren. Das würde ich sagen, sind schon grundlegende Unterschiede. Und die tatsächlich auch sichtbar machen, wo die tradierten Mechanismen journalistischer Berichterstattung tatsächlich an ihr Limit kommen. Darin finden wir gleichwohl immer wieder Muster, die uns vertraut sind, wo auch Ängste sichtbar gemacht werden, wo Bedrohung sichtbar gemacht wird, wo versucht wird, Vertrauen zu erwecken, Sicherheit zu vermitteln, das leider hier once again and once again immer wieder bröckelt und ins Wanken gebracht wird. Also deswegen würde ich sagen, ja, es knüpft an Vertrautes an, aber diese Krise ist schon in verschiedenerlei Hinsicht anders als Krisenmomente, über die Journalismus sonst berichtet.
Das ist sehr, sehr spannend und ich denke auch sehr wichtig, weil wir da am Beispiel des Journalismus wie in einem Brennglas ja nochmal die Besonderheiten dieser Krise sehen. Also wenn wir jetzt aber nochmal einen Schritt zurücktreten und die Krisenberichterstattung wieder von der aktuellen Pandemiesituation gedanklich entkoppeln, würde mich noch eine abschließende Frage an euch interessieren. Also Journalismus kann ja Ängste schüren und aufheizen, oder aber auch, wie er es hauptsächlich in den öffentlich-rechtlichen Formaten tut, beruhigend wirken. Also er erzeugt Emotionen. Werden Journalisten eigentlich darauf vorbereitet? Wird das in der Ausbildung reflektiert? Oder passiert das so on the way?
Das ist ein sehr interessanter Punkt, was uns ja nochmal wieder zurückbringt an den Punkt, wie neutral ist eigentlich Journalismus? Das heißt, wie erleben Journalistinnen und Journalisten auch selbst Momente von Krise, von Gefahr, von Bedrohung? Tatsächlich kennen wir bestimmte Elemente in der Ausbildung von Journalistinnen und Journalisten, insbesondere von KriegsjournalistInnen, wo es sehr, ja, auch handwerklich konkrete Techniken gibt, wie Gefahr zu reduzieren ist, welche Sicherheitsmechanismen sinnvoll sind. Da je nach Weltregion gibt es sehr hands-on Expertise, die Journalistinnen und Journalisten hilft, die da reingehen. Aber die eigentliche Auseinandersetzung damit, was zuweilen ja geradezu traumatische Erlebnisse mit Journalistinnen und Journalisten auch machen, ist noch immer eher ein randständiges Thema. In der Ausbildung ebenso wie auch in der Forschung. Wir haben ein bisschen was dazu zu tatsächlich traumatisierenden Erlebnissen aus dem Feld der Kriegs- und Krisenberichterstattung. Ich persönlich finde, dass wir das viel weiter fassen müssen. Also das, was für uns alle in der Emotionsforschung ja so eine grundlegende Arbeit gewesen ist, wo Arlie Hochschild sich mit Flugbegleiterinnen beschäftigt hat und damit, welche Emotionsarbeit die eigentlich machen in ihrem täglichen Job. Wenn man das nur versucht, ganz basal auf Journalismus zu übertragen, dann wird sichtbar, dass wir da ja mit einem ganz breiten Set zu tun haben. Wie muss ich mich verhalten, um ein Gegenüber zum Sprechen zu bringen? Welches empathische Einfühlungsvermögen muss ich simulieren, freundschaftlich geradezu, damit diese Person sich mir gegenüber öffnet? Wie muss ich emotional auftreten, um einer Autoritätsperson gegenüber auch als auf Augenhöhe Fragender in Erscheinung zu treten? Und schließlich, wie muss ich auch emotional agieren, um im Set meiner Kolleginnen und Kollegen ein Thema als relevant, als dringlich, als pressierend, als radikal durchsetzen zu können? Das sind nur Beispiele dafür, dass diese Emotionsarbeit, die zum alltäglichen Geschäft vom Journalismus dazugehört, ganz facettenreich ist und auch facettenreich sein muss. Darauf gibt es bislang eher wenig Augenmerk. Und mir liegt daran, auch mit unserer analytischen Betrachtung von Berichterstattung ein bisschen mehr das Augenmerk genau darauf zu richten. Wie wird das erzeugt? In welchen Modi und Praktiken tun das eigentlich Journalistinnen und Journalisten?
Ja, sehr spannend. Ich glaube, dass eure Ausführungen und Darlegungen nicht nur mir, sondern auch unseren Hörerinnen und Hörern einen guten Einblick gegeben haben, wie wichtig und wie hochrelevant die Auseinandersetzung von, also die ihr in eurem Projekt macht, die Auseinandersetzung mit der Thematik Journalismus und seine Ordnung der Emotionen ist und was für ein sehr, sehr komplexes Feld das darstellt. Also Margret und Anni, ich danke euch für das Gespräch und hoffe, dass es jetzt trotz unserer der Pandemie geschuldeten Long-Distance-Communication, also unserer verschiedenen Orten stattfindenden Unterhaltung, einigermaßen flüssig ist und für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, möglich war, diesem Gespräch gut zu folgen. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht und würde mich sehr freuen, wenn Sie auch sich beim nächsten Mal wieder dazuschalten. Wir werden beim nächsten Mal aller Voraussicht nach mit Kolleginnen aus der Psychiatrie und Anthropologie über Formen digitaler Fürsorge sprechen, die ja bedingt durch die Pandemie auch zu einem zentralen gesellschaftlichen Thema geworden ist. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder auch Kritik haben zu unserem heutigen Podcast, so richten Sie diese doch bitte an unsere E-Mail-Adresse podcast@sfb1171.de. Ihr Feedback ist uns immer äußerst willkommen. Für heute sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und kommen Sie unbeschadet durch diese Zeiten.
Tschüss.
Danke dir und tschüss.